anstellen. Ich möchte gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der lebendige Gott bist. Bald feiern wir Ostern, wo wir dran denken, du bist nicht nur für uns gestorben, du bist von den Toten auferstanden. Du sitzt nun zur Rechten Gottes und durch deinen Geist bist du selbst hier mitten unter uns. Und dein Wort, die Bibel, ist vom Heiligen Geist inspiriert und durch die Bibel redest du zu uns. Und jetzt bitten wir dich, dass du uns die Herzen öffnest für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Heute haben wir die Abschlussreihe, den Abschlussgottesdienst von der Reihe Leben ist mehr. Und wer auf den Einladungszettel geschaut hat, was ist das Thema von heute, der hat festgestellt, das Thema lautet Lebensglück, Hunger nach mehr. Die Suche nach Lebensglück ist im Grunde genommen ein Luxusproblem. Warum? Ganz klar, wenn du fast vor Arbeit ertrinkst, dann schaust du nicht, was ist mein Lebensglück, sondern da schaust du danach, wie kann ich den Tag überleben, wie kann ich mit meiner Arbeit fertig werden. Wenn du finanzielle Probleme hast, dann tust du dir nicht überlegen, was ist das Lebensglück, sondern da musst du schauen, wie komme ich über die Runden für den heutigen Tag, für den morgigen Tag. Oder wenn du gesundheitliche Probleme hast, Schmerzen Tag und Nacht, da machst du dir nicht Gedanken, wie will ich meinen nächsten Urlaub gestalten, sondern da geht es ums Überleben, wie kann ich mit den Schmerzen fertig werden. Die Frage nach dem Lebensglück ist von daher ein Luxusproblem. In der Bibel, da finden wir eine Frau, die konnte sich die Frage nach dem Lebensglück stellen. Denn sie war nicht in dem Kampf ums tägliche Überleben. Ihr ging es gut, sehr gut sogar. Ihr Name ist Lydia und wir lesen von ihr in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 11 bis 15. Paulus und seine Missionsteam, die waren unterwegs, die haben die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündigt. Und so kam es eines Tages, dass sie im Unterwegssein auf diese Lydia stießen. Und diese Begegnung schauen wir miteinander an. Apostelgeschichte 16, Abvers 11. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Viel erfahren wir gerade nicht über die Lydia. Aber wir erfahren das Entscheidendste, was der Lydia ihr Lebensglück gegeben hat. Und genau das kann uns auch wieder Wegweiser zum Lebensglück für uns heute sein. Zunächst mal die Frage, wer war die Lydia überhaupt? Lydia war eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Thyatira, das war damals eine weltbekannte Industrie- und Handelsstadt, war bekannt für die Textilindustrie und die Purpurfärberei. Das sind Luxusartikel gewesen sozusagen. Und wir finden jetzt die Lydia nicht in Thyatira vor, ihrer Heimatstadt, sondern in der Stadt Philippi. Philippi, das war etwa 600 Kilometer entfernt davon. Und Philippi, das war eine römische Kolonie. Wer hat da gewohnt? Da haben römische Veteranen gewohnt, also ausgediente römische Soldaten. Und die haben über ganz große Vorteile verfügt. Zum Beispiel mussten sie keine Steuern zahlen. Wunderbar, keine Steuer zahlen. Und dann konnte man von seinem Ruhegehalt leben. Die konnten ihr Geld ausgeben. Und weil das eben so eine bedeutende Stadt war, Philippi, waren dort viele Leute, wo viel Geld hatten. Und die Lydia von Thyatira konnte da ihr Geschäft aufmachen und mit Purpur, mit dem Luxusartikel handeln und konnte so reich werden. Sie war erfolgreich. Woher wissen wir das? Ganz einfach. Sie besaß ein Haus. Und wir müssen vor Augen haben, ein Haus im Römischen Reich damals, das umfasste nicht nur das Gebäude, das umfasste auch, wenn man vom Haus sprach, das umfasste auch die Familie und die Sklaven und Mägde gehörten dazu. Die Lydia hatte also ein Haus mit Bediensteten und noch etwas müssen wir wissen, dieses Haus war groß genug, dass die Lydia das Missionsteam um Paulus herum aufnehmen konnte und sie verpflegen konnte. Also der Lydia, der ging es wirklich gut. Die war erfolgreich im Geschäft, sie war wohlhabend, sie hatte eine Familie, hatte Bedienstete. Wunderbar. Eigentlich müssten wir doch sagen, sie hatte Lebensglück. Aber für die Lydia war klar, in all dem, was ich habe, in meinem Wohlstand, in meinem Wohlergehen, habe ich noch nicht das Lebensglück. Und so ist es auch heute, wenn es dir gut gehen darf, wenn du erfolgreich bist im Geschäft, wenn du eine schöne Familie hast, wenn du gesund sein kannst, darin besteht noch nicht das Lebensglück. Die Lydia, ihr ging es gut. Ihr ging es sehr gut. Und wenn es einem gut geht, das ist kein Grund dafür, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss. Manche Leute, die machen sich fast ein schlechtes Gewissen. Oh, mir geht es so gut. Aber da müssen wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn es uns gut geht. Da können wir dankbar sein. Aber jetzt bei der Lydia sehen wir, sie wusste, all das, was ich mir erarbeitet habe, der Wohlstand, dass es mir gut gehen kann, das füllt mein Leben noch nicht aus. Und auch heute ist es so, wenn es uns gut gehen darf, das füllt unser Leben noch nicht aus. Die Lydia, die machte sich auf die Suche woanders nach Lebensglück. Und jetzt die Frage, woher wissen wir das? Woher wissen wir das, dass Lydia woanders ihr Lebensglück suchte? Nun, in unserem Predigttext, da haben wir gelesen, dass Lydia eine gottesfürchtige Frau war. Sie hat sich an den Sabbattagen aufgemacht, ist außerhalb von der Stadt gegangen, weil die jüdische Gruppierung, mit der sie sich versammelt hatte, die hatten ja keinen Versammlungsort innerhalb von Philippi, deshalb ist man außerhalb von der Stadt gewesen, hat sich dort irgendwo versammelt und es war keine große Gruppe, ein paar Frauen, mit der sie sich getroffen hatte, gemeinsam zum Gebet und jetzt gottesfürchtig, das ist damals ein Fachausdruck gewesen. Für wen? Für Menschen, die sich für den jüdischen Glauben interessiert haben, aber wo nicht zum jüdischen Glauben konvertiert sind. Denn das ist ein bisschen eine komplizierte Sache gewesen. Die Juden, die haben da so viele Auflagen gemacht und es ist kompliziert gewesen. Und deshalb gab es die Gotteswichtigen, die gemerkt haben, irgendetwas mit dem Glauben, mit dem Mainstream-Glauben stimmt nicht. Und wir müssen auf die Suche gehen nach der Wahrheit. Wie sah der Mainstream-Glaube damals aus? Nun, das war der Glaube der Römer und der Griechen. Und wer sich da ein bisschen mit der Mythologie auskennt von den Römern und Griechen, mit dem Zeus, mit der Aphrodite, mit dem Gott Dolos, der Dolos, also der Zeus, das war der Vatergott und Aphrodite, die Göttin von der Liebe und Dolos, der Gott von den Betrügereien und der Täuschung, auch das gab. Also wenn man sieht, diese Götterwelt von damals und auch wie die Götter sich verhalten haben in der Mythologie, was für Betrügereien, was für Neidereien, was für Streitereien das gab, da muss man gewusst haben. Also das ist so verrückt, das kann irgendwie nicht der Wahrheit entsprechen. Der Mensch letzt viel zu sehr bei diesen Göttern. Übrigens, auch ein griechischer Philosoph hat sich Gedanken darüber gemacht, der hieß Xenophanes und der hat einmal gesagt, wenn die Pferde Götter hätten, würden die Götter aussehen wie Pferde. Also mit anderen Worten, die ganzen Götter der Griechen und Römer, das ist nichts anderes wie menschliche Erfindung. Für die Lydia, offensichtlich war sie ja auch eine intelligente Frau, die hat gemerkt, dieser Mainstream-Glaube, den alle Menschen in der Gesellschaft oder der Hauptteil der Gesellschaft dem nachgeht, der befriedigt nicht. Der befriedigt nicht. Irgendwo muss es mehr Wahrheit geben. Und da ist sie auf die ist sie fündig geworden bei dem Gott der Juden. In Philippi war das nur eine ganz kleine Gruppe. Die paar Frauen, die sich da versammelt haben an dem Fluss, Sabbat für Sabbat. Und der Unterschied zum Mainstream-Glaube und zu dem Glaube der Juden, der war krass. Da diese riesig große Götterwelt, wo es sehr menschelt, und da dieser eine Gott, wo ein heiliger und ein gerechter Gott ist und wo gesagt wird, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Jeder Mensch hat ihm sein Dasein zu verdanken. Und dann diese göttlichen Gebote, die Gott gegeben hat, mit du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neidisch sein. Was für ein Gegensatz zu dem Verhalten von diesen Göttern. Was für ein Gegensatz zu dem Mainstream-Glauben. Wie sieht der Mainstream-Glauben bei uns in der Schweiz heute aus? Keiner glaubt mehr an die römischen und die griechischen Götter. Aber wir haben auch eine Mainstream-Glaube. Wenn jemand überhaupt noch hier in unserer Gesellschaft an Gott glaubt, dann eher so diffus, es gibt eine höhere Macht. Wir haben einen anderen Mainstream-Glauben hier in der Schweiz, nämlich der Glaube an die Selbstverwirklichung. Und wir beten an eine heilige Dreieinigkeit. Die heilige Dreieinigkeit besteht aus dem Wohlstand, Hauptsache ich habe genug Geld, Hauptsache ich komme zu Reichtum, das Wohlergehen, Hauptsache ich bin gesund, Hauptsache ich fühle mich wohl. Und der dritte Punkt ist das Wohlwollen von den Menschen. Hauptsache die Menschen tun mich gut finden. Ich komme gut an, sei es im persönlichen Leben, sei es in den sozialen Medien. Als Christen, die wir an den lebendigen Gott glauben, haben wir das Wort Gottes. Wir glauben, Gott hat sich uns geoffenbart, Gott hat uns sich gezeigt. Und als Christen gehören wir eigentlich zu einer ganz verschwindend kleinen Minderheit in unserer Gesellschaft. So wie da die kleine Gruppe, wo sich außerhalb getroffen hat. Und vielleicht gibt es Menschen unter uns hier, die sind interessiert, die sind noch keine Christen, aber die interessieren sich für den christlichen Glauben, weil sie merken, es muss noch mehr geben als diesen Mainstream-Glauben in unserer Gesellschaft. Und wenn du so jemand bist, da habe ich etwas Wunderbares für dich, nämlich das Wort Gottes. In der Bibel, da kannst du die Wahrheit kennenlernen. Und wenn man so anfängt, in der Bibel zu lesen, von vorne bis nach hinten, da gibt es manche Sachen, die sind vielleicht nicht auf Anhieb leicht zu verstehen. Aber es gibt eine wunderbare Hilfe, den Bibelstarter, wo eine wie eine Anleitung gibt, dass man die Bibel und den lebendigen Gott Stück für Stück besser kennenlernen kann. Wir haben solche Exemplare draußen aufliegen. Dann bedien dich. Oder vielleicht kennst du jemanden, der ist offen für den Glauben. Der ist vielleicht noch gar nicht hier in die Gemeinde gekommen, unter das Wort Gottes, um auf Predigten zu hören. Aber du bist mit ihm unterwegs. Nimm doch auch sowas mit ihm mit, dass er oder sie Gott besser kennenlernen kann. Lydia jedenfalls damals war äußerst interessiert an dem lebendigen Gott. Sie musste ihn besser kennenlernen. Deshalb hat sie sich an die paar jüdischen Frauen gehalten, die sich zum Gebet versammelt hatten. Und jetzt in so einer Gebetsstunde taucht plötzlich der Paulus und sein Missionsteam auf. Dazu gehört noch der Silas, der Lukas und der Timotheus. Und Paulus fing an zu reden, und während Paulus redete, machte Gott das Herz von der Lydia auf. Gott redete zur Lydia. Nicht nur der Paulus redete zur Lydia, sondern sie merkte, das, was der Paulus verkündet, das ist Gottes Wahrheit, und es traf ihr Herz, und in der Folge ließ sie sich und ihr Haus, sprich ihre Familie, taufen. Und wenn sich Lydia taufen ließ, die Taufe ist ja ein äußeres Bekenntnis, dass man zum Glauben an Jesus gefunden hat. Wenn wir das sehen, da muss für uns klar sein, was der Paulus verkündigt hat. Er hat nämlich den Glauben an Jesus Christus verkündet. Worum geht es im Glauben an Jesus Christus? In ein paar wenigen Punkten. Zunächst einmal geht es darum, dass Gott, der die Welt geschaffen hat, dem wir unser Leben zu verdanken hat, der uns gute Gebote gegeben hat, er will uns reich beschenken. Er liebt uns, er will das Gute für uns. Wir können uns auch sagen, er will dir das wahre Lebensglück schenken, nämlich das wahre Lebensglück in der Gemeinschaft mit ihm. Achten wir mal drauf, was haben wir, wenn wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben dürfen? Wir haben dann jemanden, der uns besser kennt, wie wir uns selber, weil er uns das Leben geschenkt hat. Er ist der Schöpfer der Welt, er ist der Erhalter des Lebens, er ist derjenige, der uns geben kann, was wir brauchen. Er kann uns für uns sorgen, besser als wir für uns selbst sorgen können. Und weil er der Ewige ist, weiß er auch, was in der Zukunft ist. Er kann uns sehr viel besser führen, wie wir uns selbst führen können. Sein Plan ist so viel besser, wie die Pläne, die wir für unser Leben machen. Und das Beste ist, er will uns auch ein himmlisches Erbe geben. Er möchte, dass wir einmal, wenn wir sterben, bei ihm in der Ewigkeit sind. Gott will dich beschenken mit dem wahren Lebensglück. Aber jetzt gibt es ein Problem. Und dieses Problem hat der Paulus ganz sicher auch angesprochen. Nämlich, wir Menschen sind unsere eigenen Wege gegangen. Wir haben nicht nach Gott gesucht, wir haben uns nicht an seinen Geboten orientiert. Und wenn wir sie gekannt haben, haben wir Gottes Gebote übertreten. Die Bibel sagt, wir Menschen, wir sind schuldig an Gott geworden, wir sind Sünder. Und weil wir Sünder sind, haben wir nicht die Liebe Gottes verdient, sondern vor dem heiligen und gerechten Gott haben wir das Gericht Gottes verdient. Wir müssen bestraft werden und können keine Gemeinschaft mit Gott haben. Aber jetzt kommt die wunderbare Botschaft von Jesus Christus eben ins Spiel. Weil Gott uns Menschen liebt, hat er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt. Er, Jesus, der ganz ohne Sünde war, starb am Kreuz stellvertretend für deine und meine Sünde. Die Strafe für unsere Sünden hat Jesus auf sich genommen, um uns Vergebung der Sünden zu ermöglichen. Gott in seiner Heiligkeit muss unsere Sünde bestrafen. Und jetzt hat Gott gesagt, und ich bestrafe meinen schuldlosen Sohn Jesus Christus für deine Sünde. Diese Qualen hat Jesus auf sich genommen. Weil wir mit unseren Händen gesündigt haben, wurden Jesus seine Hände durchbohrt. Weil wir unsere eigenen Wege gegangen sind, wurden Jesus die Füße durchbohrt. Weil wir mit unseren Gedanken gesündigt haben, hat man Jesus diese Dornenkrone aufgesetzt. Warum? Weil Gott Jesus für unsere, für deine und meine Sünde bestraft hat. Und weil Jesus diese Strafe getragen hat, weil Jesus nicht nur für unsere Sünden gestorben ist, sondern auch wieder von den Toten auferstanden ist, kann er heute uns die Sünden vergeben. Durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus, können wir Vergebung der Sünden und ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Und jetzt lehrt uns die Bibel, jeder Mensch, der diese Botschaft glaubt und annimmt, dem macht Gott ein Geschenk. Er bekommt Vergebung der Sünden. Und er darf ein Kind Gottes sein. Gott nimmt ihn auf in seine Familie. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Jesus dein Leben anvertraut hast. Wenn nicht, dann kannst du das heute machen in einem einfachen Gebet. Geh ins Gebet und sag, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich meine eigenen Wege gegangen bin, dass ich gesündigt habe. Bitte vergib du mir und komm du jetzt in mein Leben. Führe und leite du mich. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und wenn du das machst, dann darfst du gewiss sein, Gott vergibt dir deine Sünden und nimmt dich an als sein Kind. Und dann darfst du all diese Vorrechte haben in der Gemeinschaft mit Gott und darfst das wahre Lebensglück haben. Als Lydia die Botschaft von Jesus Christus hörte, da berührte Gott ihr Herz und Lydia erkannte, das muss wahr sein und sie glaubte. Also diese Entscheidung für Jesus Christus, die braucht's. Es braucht nicht nur das Hören vom Wort, sondern auch die Aufnahme vom Wort. Und jetzt blieb es nicht nur dabei, dass Lydia dieses Wort glaubte, sondern wir lesen ja auch davon, dass auch ihr Haus glaubte, ihre Familienangehörigen, ihre Bediensteten, auch die kamen zum Glauben an Jesus. Und wie ging das? Waren die auch Teil von dieser Gebetsversammlung dort am Fluss? Wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich lief es so, dass Lydia zu Hause erzählt hat, was sie erfahren hat. Und dann musste sie irgendwie den Paulus noch in Verbindung gebracht haben mit ihren Familienangehörigen. Und so durften auch sie zum Glauben an Jesus Christus finden und gerettet werden. Wie sieht das bei dir aus? Es kann gut sein. Und die meisten, die kennen Jesus Christus schon seit Jahren. Seit Jahrzehnten, sie dürfen zu Jesus Christus gehören, das wahre Lebensglück kennen. Doch wie sieht das bei deinen Familienangehörigen aus? bei deinen Arbeitskollegen? Wie sieht das bei deinen Freunden aus? Durften auch sie schon das wahre Lebensglück finden? Wenn nicht, dann hast du wahrscheinlich dieses innere Anliegen, auch meine Familienangehörigen, meine Arbeitskollegen, auch sie sollen das kennenlernen, was ich kenne, das wahre Lebensglück. Jesus hat einmal gesagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. So war es bei der Lydia. Und ich wünsche mir für uns, dass bei uns das auch der Fall ist. Und dass wir in dem noch wachsen dürfen, dass wir noch viel mehr über Jesus reden, das wahre Lebensglück, das, was unser Herz erfüllt. Bei Lydia war das so, aber wir sehen noch mehr bei Lydia. Nämlich, nachdem sie und ihre Angehörigen sich haben taufen lassen, lesen wir von ihr, dass sie das Missionsteam von Paulus beherbergt hat. Sie hat sie quasi wie bedrängt, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich richtig gläubig geworden seid, dann kommt in mein Haus und dann bleibt auch dort. Warum hat die Lydia diese Vergewisserung gebraucht? War Paulus nicht davon überzeugt, dass die Lydia richtig gläubig war? Doch, der Paulus war richtig davon überzeugt, dass Lydia richtig gläubig war, weil sonst hätte er sie überhaupt nicht getauft. Aber warum hat die Lydia trotzdem die Vergewisserung gebraucht? Nun, wir müssen vor Augen haben, wie das mit den Juden und Heiden damals war. Zwischen den Juden und Heiden, da war eine riesengroße Kluft. Deshalb war die Lydia ja nur eine Gottesfürchtige und ist nicht zu den Juden konvertiert, weil das so kompliziert war. Zwischen den Heiden und Juden war eine riesen Kluft. Die Juden haben gesagt, wir sind das Volk Gottes und die Heiden sind nicht Volk Gottes und ja, die können nicht zu uns gehören. Und das war schwierig und im Normalfall vermieden die Juden eine Gemeinschaft, auch Tischgemeinschaft, Essensgemeinschaft mit den Heiden. Und die Lydia hat es erfahren, sie war immer nur am Rande dieser jüdischen Gemeinschaft. Und jetzt war doch die Botschaft, die der Paulus verkündet hat, jeder, der an Jesus glaubt, wird ein Kind Gottes. Jeder, der an Jesus glaubt, gehört zur Familie Gottes dazu. Da gibt es keine Trennung mehr zwischen Juden und Heiden. Und das musste die Lydia wie erfahren. Ja, ist es jetzt tatsächlich auch Realität? Die ja auch im Leben verhebt. Und deshalb hat die Lydia gesagt, ja, ich brauche die Bestätigung, dass ich jetzt tatsächlich zum Volk Gottes dazu gehören darf. Und der Paulus, der hat diese Bestätigung noch so gerne gewesen. Da hat er sich gleichzeitig auch noch die Hotelübernachtungsgebühren oder Kosten gespart. Aber Lydia, die hat noch eine zweite Sache damit zum Ausdruck gebracht. Dadurch, dass sie jetzt zum Volk Gottes dazugehören hat, gehört hat, zur Familie Gottes dazugehört hat, da hat sie auch dadurch zum Ausdruck gebracht, ich bin ja jetzt eine Glaubensschwester vor dem Paulus und von dem Missionsteam. Und als Glaubensgeschwister sind wir eine Gemeinschaft, da tun wir uns gegenseitig unterstützen. Und Lydia als reiche Purpurhändlerin hat gesagt, und ich will jetzt auch meine Glaubensgeschwister unterstützen in dem Werk, wo sie drin sind. Ich biete ihnen Unterkunft an. Ich unterstütze sie in der Mission. Ihre Mission ist meine Mission. Wir stehen gemeinsam in der Mission Gottes. Und das ist wunderbar, was wir hier sehen. Die Gemeinschaft, die entsteht zwischen den Menschen, die miteinander an Jesus Christus glauben. Übrigens, das Haus von der Lydia ist zum ersten Versammlungsort der christlichen Gemeinde in Philippi geworden. In ihrer Gemeinde fand sich jetzt eine christliche Gemeinde. Und was wir hier sehen, ist, dass die Lydia bereit war, nicht nur für sich selbst zu glauben. Hauptsache, ich bin gerettet. Hauptsache, ich habe jetzt mein Lebensglück auch in meinem Glauben gefunden. Sondern sie war bereit, und dieser Glaube, der darf mich auch was kosten. Die Beherbergung von den vier Männern, das hat auch was gekostet. Die konnten nämlich auch essen. Die konnten nicht nur reden, die konnten auch essen und die mussten versorgt werden. Und wir sehen, der Glaube ist immer auch ein gemeinschaftsstiftender Glaube. Lydia hat zum Ausdruck gebracht, ich gehöre jetzt dem Herrn Jesus mit Haut und Haaren. Und mein Haus, das gehört auch mit dazu. Und dass dieser Glaube auch Kosten mit sich gebracht hat, das war der Lydia egal. Warum? Weil sie gewusst hat, darin finde ich ja gerade mein Lebensglück. Jesus hat es ja mal ganz schön gesagt, er hat zu seinen Jüngern gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dann sagt er, denn wer sein Leben retten will, der wo nur auf sich schaut, der schaut, Hauptsache mir geht's gut, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, wer mir nachfolgt, wer meine Mission auf sich nimmt, der wird es finden. Und genau das war bei der Lydia der Fall. Sie hat in Jesus den Glauben und das Lebensglück gefunden und war bereit, dafür alles zu geben. Bei Jesus findest du auch das wahre Lebensglück. Und ich möchte dich zum Abschluss der Predigt nochmals fragen, hast du Jesus schon in dein Leben aufgenommen? Hast du Jesus dein Leben gegeben? Hast du Vergebung der Sünden und ewiges Leben? Wenn nicht, dann darfst du das heute annehmen. Wenn du nicht genau weißt, wie, darfst du gerne auf mich zukommen oder auf eine Daniel Bechtold, wo die Gottesdienstleitung hat, oder auf jemanden, wo du weißt, der kann dir weiterhelfen. Und dann begleiten wir dich gerne in diesem Prozess. Vielleicht ist auch der Glaubensgrundkurs etwas für dich. Dann melde dich doch dazu an. Vielleicht bist du aber auch schon jahrelang mit Jesus unterwegs und hast die Gewissheit, ich bin gläubig, ich bin gerettet. Aber auch dir möchte ich die Frage stellen, wo suchst du dein Lebensglück? Ist Jesus einfach ein Teil von deinem Leben oder ist Jesus auch der volle und ganze Herr über dein Haus? So wie bei der Lydia, dass sie sich mit allem, was sie war, mit allem, was sie besaß, voll und ganz in den Dienst von Jesus gestellt hat. Gott möchte uns das wahre Lebensglück schenken. Und das finden wir nicht, indem wir unser eigenes Leben führen und dann ein bisschen Jesus, ein bisschen Glaube auch noch, sondern das erfahren wir nur dort, wo wir ganz und gar Jesus nachfolgen. Und wo wir das tun, wo wir unser Leben um seinetwillen verlieren, da erfahren wir Lebensglück und erfahren, wie Jesus uns auch braucht als Segensträger in dieser Welt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du hast dein eigenes Leben gegeben. Du hast die himmlische Herrlichkeit verlassen. Du hast diese Schmerzen, diese Schmach am Kreuz getragen, damit wir den größten Reichtum, das wahre Lebensglück finden können. Und Herr, du weißt, wo heute Leute unter uns sind, die das Lebensglück noch nicht haben. Hilf du ihnen, gerade dieses Geschenk anzunehmen. Wenn du an ihre Herzenstüre klopfst, das machst ja du, nicht ich klopfe an die Herzenstüre, sondern du öffnest Herzen, dann bitte ich dich, dass sie deine Stimme hören und ihr Herz nicht verschließen, sondern dass sie doch diesen Glaubensschritt machen und dich als ihren Retter und Herrn annehmen und das wahre Lebensglück auch finden. Aber Herr, du siehst auch uns, die wir schon lange mit dir unterwegs sind, wo wir vielleicht auch unser Lebensglück noch in anderen Bereichen gesucht haben. Hilf du uns, kompromisslos zu sein in der Nachfolge und dass du uns so brauchen kannst als Segensträger in dieser Welt. Amen.